herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Keller und ich bin Volontärin im Online-Ressort. Mehr und mehr werden selbstlernende Algorithmen im Gesundheitswesen entwickelt, beispielsweise um Tumore in bildgebenden Verfahren zu erkennen. Dabei kommt oft maschinelles Lernen zur Anwendung. Das heißt, Algorithmen erarbeiten fortlaufend ein komplexes Modell auf der Grundlage von Beispielen. Als solche Beispiele dienen Daten. Liegen Verzerrungen in diesen Daten vor, können die Verzerrungen weitreichende Folgen nach sich ziehen. Eine mögliche Datenquelle ist die elektronische Patientenakte, kurz EPA, die am 1. Juli offiziell gestartet ist. Heute begrüße ich Frau Professor Sylvia Thun, approbierte Ärztin und Ingenieurin für biomedizinische Technik. Sie ist Gastprofessorin an der Charité und die Direktorin für eHealth und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung der Stiftung Charité. Die EPA ist eines ihrer Forschungsthemen. Frau Professor Thun, was ist das Problem, wenn mit verzerrten Daten gearbeitet wird?
Ja, schönen guten Tag. Verzerrte Daten, das hört sich ja erstmal ganz schlimm an. Das ist aber etwas, was es eigentlich immer schon gegeben hat. Also wir haben immer einen sogenannten Bias. Ob wir jetzt nun was lernen oder in ein Gesicht schauen oder ob wir klinische Studien machen. Überall gibt es einen Bias in Daten. Wenn der Bias aber zu groß wird, dann haben wir ein Problem. Und darüber möchte ich jetzt berichten. Letztendlich geht es ja darum, dass wir mit Daten arbeiten und auf Basis von diesen guten Datenentscheidungen, also zum Beispiel Therapieentscheidungen fällen als Ärzte und auch dem System glauben. Weil was anderes können wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir wissen gar nicht, was in dem System für Entscheidungsalgorithmen zum Beispiel vonstatten gehen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass diese Entscheidungsalgorithmen transparent dargelegt werden und auch verstanden werden können und auf Daten arbeiten. Und das sind sogenannte Trainingsdaten, wenn ich jetzt hier direkt überleiten darf in die künstlichen Intelligenzalgorithmen, die dann immer kluger werden, je mehr Daten ich da drin habe. Ich sammle dann Daten von verschiedenen klinischen Studien zum Beispiel und kann aufgrund dieser Daten dann eben diese Algorithmen fahren lassen, also mit Trainings- und Testdaten. Und dann werden eben nicht nur die Algorithmen besser, sondern auch die Entscheidungswege klarer und genauer, meinen wir. Es ist aber leider nicht so.
Warum? Was genau ist da das Problem?
Ja, den meisten ist es ja gar nicht bewusst, dass die Daten, mit denen wir arbeiten, vornehmlich aus dem Bereich der klinischen Studien kommen und hier auch angewendet werden. So, und jetzt schauen wir uns mal die klinischen Studien an und die Vorgaben für die Daten, die hier erhoben werden. Und vor allen Dingen, wir schauen uns das Klientel an, also das Probandenklientel an, welche an klinischen Studien teilnehmen. Und das sind in erster Linie Männer. Es hat vielerlei Gründe. Einerseits sind Männer vielleicht eher auch bereit, hier an solchen Studien teilzunehmen. Männer werden nicht schwanger, also haben sie vielleicht weniger Ängste auch, neue Medikamente auszuprobieren. Und was jetzt neu ist, wir haben eben große Datenmengen, die eben auch aus anderen Ländern genutzt werden hier in Deutschland und mit denen unsere Algorithmen gefüttert werden. Und diese Datenmengen, die stammen zum Beispiel von amerikanischen Soldaten. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist hier der sogenannte AKI Alert. Das ist der Acute Kidney Injury Alert, also eine Möglichkeit, eine Niereninsuffizienz mittels KI, also künstliche Intelligenz, vorherzusagen. Und da stammen die Daten von 94% von Männern. Warum? Weil hier Soldaten gefragt worden sind, beziehungsweise die Daten entstammen einer Datenplattform, wo eben Soldaten ihre Daten einfließen lassen. Und das scheinen dann 94% Männer zu sein.
Was wäre jetzt das Risiko, wenn man mit diesen 94% Daten von Männern arbeitet? Ob man das in seinem normalen Algorithmus so verwenden würde?
Ja, im Prinzip haben wir erstmal kein Risiko, vor allen Dingen nicht für Männer, weil das sind ja tatsächlich Daten, die erhoben werden von einer hoffentlich repräsentativen Menge von Männern, wahrscheinlich eher jüngere auch, wenn es Soldaten sind. Und dann werden darauf eben Entscheidungsalgorithmen angewendet. So, jetzt können wir uns schon vorstellen, wenn es um ein Kidney Injury geht, dann werden wir wahrscheinlich einen Kreatininwert hier mit einfließen lassen, der ja auch Referenzbereiche hat. Nun sind die Referenzbereiche bei Männern und Frauen unterschiedlich, bei jungen und bei alten oder bei schweren und bei leichten Menschen unterschiedlich. Und diese Dinge müssen natürlich adäquat berechnet werden. Der Algorithmus weiß das erstmal nicht. Der ist so dumm wie derjenige, der den Algorithmus programmiert. Und dementsprechend potenziert sich eine Falschaussage, die wir erstmal nur auf den normalen Daten haben. Aber wenn der Algorithmus hier dementsprechend das nicht, den Bias nicht mit einberechnet oder hier Referenzwerte, so haben wir einen potenzierten Fehler in der Berechnung und dementsprechend falsche Therapieentscheidungen für die Gruppen, die eben nicht in den Daten abgebildet sind, wie zum Beispiel Schwangere oder Frauen oder Kinder. Das ist auch noch ein Riesenthema. Oder vielleicht, es gibt dann auch in dem Bereich der Face Recognition auch große, umfangreiche Studien, dass hier immer weiße Männer mittleren Alters zum Beispiel benutzt worden sind für die Applikationen und alle anderen, die nicht so sind, nämlich weiblich oder welche eine andere Hautfarbe auch haben, dann eben nicht in den Algorithmus mit einfließen und der Algorithmus erkennt das dann nicht.
Wie schätzen Sie das Potenzial der Daten aus den elektronischen Patientenakten ein? Könnten sie ein Schlüssel zu einer breiteren Datengrundlage für die Algorithmen sein?
Also erstmal geht es ja nur um Kommunikation. Das heißt, ich möchte mit der Patientenakte erstmal die PatientInnen informieren, also oder den Mensch, ja, der die Akte besitzt. Und dann natürlich auch die verschiedenen Behandler, die mit dem Menschen dann arbeiten in einem, ich sag mal, Setting bei verschiedenen Erkrankungen, vor allen Dingen bei chronisch kranken Patienten ist das sehr wichtig, dass ich hier die verschiedenen Krankheitsdokumente auch immer wieder an einem Ort habe. Das ist das, was die Patientenakte heute kann. Ich speichere im Prinzip Dokumente ab. So, und habe sie auch vor Ort und kann sie mir auch durchlesen. Und die Zukunft liegt darin, dass man einzelne Daten abspeichert und nicht mehr Dokumente, also sogenannte Dokumente, die wir jetzt in Papierform haben, im Zugriff hat, sondern ganze Datenbereiche, dass ich zum Beispiel meinen Kreatininwert über die Zeit abspeichern kann und abrufbar weiteren Systemen zur Verfügung stellen kann. Und so kann ich dann diese Daten verknüpfen mit weiteren Datenquellen, wie zum Beispiel dem Alter oder der Medikation oder sogar dem Wetter des Tages, an dem der Wert erhoben worden ist, und dann weitere Möglichkeiten des Decision Supports anbieten. Da sind wir aber noch lange nicht. Das heißt, wir fangen gerade an in Deutschland, uns darüber Gedanken zu machen. Es gibt natürlich sehr viel Forschung in dem Bereich, aber im Moment geht es nur darum, dass wir erstmal das, was wir haben, kommunizieren. Und die Algorithmen, die dann angewendet werden, die werden natürlich auch nur dann angewendet, wenn derjenige sich bereit erklärt, die Daten auch freizugeben oder diese Daten auch zum Beispiel in einen Pool für Trainingsdaten für Algorithmen zur Verfügung stellen möchte.
Dazu gibt es ja die Empfehlung vom Sachverständigenrat Gesundheit, dass die Daten aus elektronischen Patientenakten automatisch den Forschern zur Verfügung gestellt werden sollen. Sind Sie denn da dagegen, wie das jetzt so klang?
Ja, das automatisch zur Verfügung stellen, das hört sich so ein bisschen negativ an. Das wird natürlich nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ich dem zustimme. Die Zustimmung, die erfolgt durch den Dateninhaber. Der Dateninhaber ist ja nun hier in dem Falle der Mensch selber, also seine eigenen persönlichen Daten. Also der Arzt selber oder die Ärztin selber, die werden nicht befragt. Das finde ich nochmal eine ganz interessante, interpretationswürdige Aussage. Also das heißt, sofern ich das möchte, kann ich das der Forschung zur Verfügung stellen und ich muss sonst niemanden fragen, sofern ich über 18 Jahre alt bin.
Halten Sie das gegenwärtige Vorgehen für gut oder würden Sie eine Änderung bevorzugen und sagen, okay, das läuft tatsächlich insofern automatisch, dass die Daten weitergegeben werden, es sei denn, man widerspricht ausdrücklich?
Naja, es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten und da muss man, denke ich, auf die Gesellschaft hören. Wenn die Gesellschaft das so haben möchte, also Opt-in, Opt-out heißt das übersetzt, dann sollte man sich dementsprechend auch so verhalten als Staat. Ich persönlich finde es, also gerade für den Anfangsbereich, besser, wenn man einfach einwilligt und sagt, ja, ich möchte mitmachen. Also wenn man jetzt sagt, es müssen alle mitmachen, wie zum Beispiel in Österreich, da ist es so mit der ELGA. Das ist die elektronische Gesundheitsakte dort. Dort hatte man nämlich genau diese Möglichkeit vorgegeben, dass im Prinzip jeder diese Gesundheitsakte anlegen kann, außer man möchte es nicht. Interessanterweise, aber das ist was anderes als das mit den Forschungsdaten. Ne? Das ist nochmal eine Ebene schärfer, dass ich meine Daten dann auch noch der Forschung zur Verfügung gebe. Das geht nämlich mit der ELGA nicht. Und interessanterweise gibt es so gut, also sehr, sehr wenig. Ich glaube, es sind unter 0,1% Dropouts in Österreich, die dann wirklich die Akte gar nicht haben möchten. Da müsste ich aber nochmal nachschauen, wie viel Prozent das sind.
Welches Potenzial sehen Sie in dieser späteren Anwendungsmöglichkeit mit den selbstlernenden Algorithmen für Hausärzte?
Ja, es kommt ja immer darauf an, welche Dinge ein Hausarzt, eine Hausärztin tatsächlich machen möchte. Und wenn ich sage, ich habe hier mein Klientel, das kenne ich gut und ich bin der Meinung, dass meine Therapie hervorragend ist, dann kann man diese Meinung untermauern mit den Algorithmen. Dass man einfach sagt, ja, stimmt, ich hatte ja doch eh immer recht, so funktioniert das wunderbar und die zwei Medikamente darf ich weiterhin geben. Aber es ist natürlich in manchen Bereichen heute schon wirklich förderlich, wenn man sagt, naja, ich habe 50.000 verschiedene Substanzen und die kann ich doch gar nicht mehr im Kopf haben und ich helfe mir jetzt. Ich würde mir jetzt zum Beispiel noch ein Modul für die Arzneimitteltherapiesicherheit anschaffen und da schaue ich zumindest, wenn die Zeit es natürlich auch zulässt, nach Wechselwirkungen, Kontraindikation, Indikation und würde meine Meinung, die ich habe, jetzt nicht nur untermauern, sondern vielleicht tagtäglich auch verbessern mit den Algorithmen. Dieses Szenario kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man gerne machen möchte. Ich denke, der Bereich der Medikation ist auf jeden Fall hilfreich. Und auch da wieder die Frage, stimmt der Algorithmus denn, den der Softwareanbieter mir zur Verfügung stellt? Also ich finde, da müssen wir immer wieder nachfragen, wir Ärzte, und uns vor allen Dingen auch mit den Algorithmen und auch mit der Texterkennung auseinandersetzen. Also woher kommen denn eigentlich diese Hinweise? Ja, aus den Fachinformationen der Arzneimittel, die leider alle textuell, also im Fließtext aufbereitet werden und nicht als Daten. Ja, und dann gibt es natürlich viele weitere Anwendungsbereiche, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass es eine neue klinische Studie gibt in der Welt oder bei seltenen Erkrankungen, dass man jemanden in das richtige Zentrum schicken kann oder zum richtigen Facharzt. Also ich kann mir da vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vorstellen. Natürlich, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Erkennung auf Bildern. Wenn ich einen Pathologiebefund habe oder ein Radiologiebild, ist es heute schon also nichts Besonderes mehr, wenn hier tatsächlich ein AI-Algorithmus mitwirkt und die Radiologen, die Pathologen, die Dermatologen hier auch eine Hilfestellung bei der Diagnostik bekommen durch die Algorithmen.
Es ist auf der Grundlage nicht auch schon das Problem mit dem Bias gegeben? Also wie bei dem Beispiel mit den Soldaten, wenn man da jetzt die Bilder der Nieren nimmt und dann hat man aber eine Person, die vielleicht viel älter ist als die Soldaten und eine andere Lebensführung hatte, tritt es dann da nicht schon auf?
Genau, der Bias ist immer da. Der Bias ist natürlich auch auf Bilddaten gegeben. Aber bislang habe ich noch keine Publikation gelesen, wo der so groß war wie jetzt bei den normalen Daten, zum Beispiel aus Wearables oder aus den klinischen Studien. Weil die Bilddaten, die kommen dann doch, ich sag mal, wenn wir jetzt eine Brustkrebserkennung haben, dann haben wir natürlich auch einen Bias für den Mann, da wir da sehr viel weniger Bilder natürlich haben, die wir interpretieren würden. Auch da gibt's den Bias, genau.
Okay. Möchten Sie noch was loswerden? Oder möchten Sie noch was sagen allen, die zuhören?
Also ich möchte Sie alle auffordern, mutig zu sein und auch mal ein neues Programm auszuprobieren und mit diesen neuen Technologien auch, ich sag mal, spielerisch umzugehen, die anzunehmen und die als Werkzeug zu verstehen, welches einfach die Zukunft der Medizin ausmacht. Das ist etwas ganz Wichtiges und dazu gehört natürlich auch eine adäquate Software, die im Einsatz ist, die dann auch quasi mitwirken kann als Assistent oder Assistentin in dem klinischen Alltag.
Vielen Dank, Frau Professor Sylvia Thun, für das informative Gespräch und allen, die zuhören, für Ihr Interesse.
Dankeschön.